Ihr hört NDR 2 und es wird 12 Uhr und die Eva ist jetzt für uns alle da.
Das NDR 2 Update um 12 mit Eva Engert.
Eine Recherche zeigt, offenbar lagern russische Geheimdienste Waffen in Deutschland für mögliche Anschläge. Und heute Abend geht der DFB-Pokal los. Das klingt schon arg nach Spionagekrimi. Sicherheitsbeamte haben nach Informationen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung in einem Wald am Stadtrand von Berlin ein professionell angelegtes Waffendepot gefunden. Das war, wie sich jetzt rausstellt, schon vor ziemlich genau einem Jahr. Der Verfassungsschutz geht davon aus, so die Infos aus dem Rechercheteam, dass diese Waffen in dem Erdloch im Auftrag russischer Geheimdienste dort deponiert wurden, damit Agenten sie für Anschläge nutzen können. Konkret geht es in diesem Fall um zwei scharfe Schusswaffen. Manuel Bewader ist im Rechercheteam von WDR und NDR. Und sag mal, Manuel, versteckte Waffenlager, das klingt jetzt ein bisschen wie im Film. Sowas gibt es also tatsächlich.
Ja, und tatsächlich gehörten sie zu Zeiten des Kalten Krieges zum Standardprogramm der Sowjetunion. Das haben zum Beispiel Aufzeichnungen eines Überläufers aus dem KGB in den 80er Jahren gezeigt. Daraus ging hervor, dass Moskau für den Krisenfall mit der NATO in Westdeutschland Ziele etwa beim Militär oder bei Rüstungsfirmen identifiziert hatte. Und dort in der Nähe sollen neben Waffen auch Pakete mit Sprengstoff abgelegt worden sein. In den letzten Jahren haben westliche Sicherheitsbehörden jetzt immer wieder festgestellt, dass Russland an das Vorgehen der Sowjetunion anknüpft. Erdverstecke etwa wurden genutzt, wenn es um den Austausch mit besonders getarnten Spionen ging. Interessant ist jetzt natürlich auch nochmal ein brisanter Fund in Rheinland-Pfalz vor 2 Jahren. Da waren Sprengstoff und Handgranaten in der Nähe einer NATO-Pipeline entdeckt worden.
Also ist sowas auch kein Einzelfall. Jetzt gibt's aber auch noch andere Vorfälle ohne Waffen, wie zum Beispiel Drohnenüberflüge, Desinformationskampagnen und ähnliches. Wie hat sich denn zuletzt der hybride Krieg in Westeuropa insgesamt entwickelt?
In den vergangenen Monaten hat sich die Situation deutlich verschärft. Jedenfalls mit Blick auf Aktionen, hinter denen die Behörden Moskau vermuten. Es geht längst nicht mehr nur um Spionage oder Ausspähaktionen. Offenbar gibt es konkrete Anschlagspläne gegen deutsche Rüstungsmanager. In Leipzig am Flughafen war es jetzt vermutlich nur Zufall, dass eine Drohne mit Sprengstoff nicht explodierte. Was viele Ermittlungen zuletzt gezeigt haben, es gibt offenbar eine ganze Schattenarmee von Menschen, die im Auftrag Russlands unterwegs sind. Immer wieder sind diese auch bei mehreren Aktionen beteiligt. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt sprach zuletzt von einer, Zitat, neuen Gefahrenqualität. Mit scharfen Worten gegenüber Russland hält er sich aber bislang zurück.
Solange es auch keine Beweise gibt, aber apropos Russland, was sagt denn Russland zu den Anschuldigungen?
Russland hat zuletzt sogar reagiert auf die Vorwürfe. Nach dem Vorfall mit der Sprengstoffdrohne in Leipzig hat Russland erklärt, die größte Gefahr für Deutschland gehe nicht von sogenannten Hybridangriffen aus, die es auch gar nicht gäbe, sondern eben von Politikern, die mit Begeisterung, ich zitiere, Szenarien für einen baldigen Krieg gegen Russland ausarbeiten und den deutschen Bürgern vorschlagen würden.
Eine Anfrage zu den aktuellen Vorwürfen, also zu diesem Waffendepot in diesem Erdloch bei Berlin, die hat die russische Botschaft bislang aber nicht beantwortet. Danke, Manuel Bewader aus dem Rechercheteam von NDR und WDR. In Niedersachsen, da läuft das neue Schuljahr ja schon seit einer guten Woche. In Schleswig-Holstein und Hamburg ist es in dieser Woche losgegangen. Nur Mecklenburg-Vorpommern hat gerade noch so Sommerferien. Damit ist es ab Montag dann aber auch vorbei. Und wenn die Schule wieder losgeht, dann fällt auch wieder auf, wie marode manche Schulen sind. Zum Beispiel in Rastow in Ludwigslust-Parchim. Der Landkreis hat sich aber sehr schnell Gelder aus den 100 Milliarden Sondervermögen des Bundes für Infrastruktur gesichert und schon eine moderne neue Sporthalle gebaut. Und jetzt geht's an die Schule in Rastow, die nämlich schwer baufällig ist. Und unsere Reporterin Katrin Erdmann hat sich kurz vor Baubeginn dort umgeguckt.
Britta Splisteser öffnet ein Fenster zum Innenhof.
Die Fenster sind wirklich von 75. Genau. So, und an diesen Fenstern wurde nie etwas gemacht. Und mittlerweile lohnte es auch wirklich nicht mehr, da neue Farbe raufzuschmieren oder neu zu verkitten, sondern ganz einfach, die sind so instabil und so kaputt, dass die Rahmen wirklich auseinanderfallen.
Ihr sei selbst mal ein Fensterkreuz entgegengekommen und habe sie schwer verletzt, erzählt die Schulleiterin der Ernst-Alban-Regionalschule in Rastow. Sie geht ins Untergeschoss. Dort ist das Parkett zwar noch gut erhalten, aber von den Wänden bröckelt der Putz. Die Räume wirken insgesamt wie aus der Zeit gefallen.
Hier sehen Sie das besonders, unter einem Kabelsalat. Ne? Da wusste keiner mehr, was Klingelanlage, was Internet, was Telefon ist.
Künftig sollen alle Räume miteinander vernetzt, jeder Raum ideal zum Lernen sein. Derzeit steht das Gebäude leer. Die 350 Schülerinnen und Schüler werden in einem Container auf dem Gelände unterrichtet. Bürgermeisterin Ute Bachmann.
Jugend ist die Zukunft für uns. Das ist ganz wichtig. Sie sollen ein modernes Lernen hier haben. Auch die Lehrer, die sollen lehren können nach den neuesten Methoden. Sie müssen digitale Tafeln, alles was dazugehört, muss schon da sein, um auch eben junge Lehrer hier an unsere Schule zu bekommen. Ne?
Und endlich auch Kinder mit Handicap zu beschulen, fügt die Leiterin des Bauamtes Melanie Adler hinzu.
Aufgrund der fehlenden Akustik in einzelnen Räumen gab es Einschränkungen, dass Kinder diese Schule nicht besuchen konnten. Barrierefreiheit ist ein ganz großes Thema. Also es gelangt keinem Schüler, in die erste Etage zu kommen oder überhaupt diese Schule zu besuchen, weil es kein barrierefreier Zugang vorhanden ist. Auch das, diesen Umstand beseitigen wir mit der Kernsanierung.
Die Umbauarbeiten kosten bis 2028 12 Millionen Euro. 4,4 Millionen stammen dabei aus dem Bundessondervermögen Infrastruktur. Für die Gemeinde mit seinen knapp 2000 Einwohnern sei das Geld ein Segen. Alle Beteiligten sind sicher, diese Investitionen sind sinnvoll und richtig, damit sich die Region weiterentwickeln kann.
David gegen Goliath, die Kleinen ärgern die Großen. Das ist ja schon immer das Motto der ersten Runde im DFB-Pokal gewesen. Und heute Abend geht's wieder los. Gleich morgen stehen auch zwei Nordduelle auf dem Plan. Jörg Tegelhütter, NDR 2 Sport. Und welches Team aus dem Norden könnte am ehesten für eine Überraschung sorgen?
Ja, fangen wir mal heute Abend an. Um 20.45 Uhr spielt Drittligist Hansa Rostock gegen den Pokalfinalisten VfB Stuttgart. Die Schwaben sind natürlich favorisiert, aber der VfB hat bislang nur getestet. Der FC Hansa hingegen hat in zwei Pflichtspielen schon 4 Punkte geholt und 6 Tore geschossen. Und genau da will Rostocks Trainer Daniel Brinkmann auch ansetzen.
Wichtig wird sein, sicherlich, dass wir trotzdem auch mutig sind, dass wir keine Angst haben, auch Fußball zu spielen. Weil ich möchte meine Mannschaft jetzt nicht nur verteidigen sehen und dann Langholz und hoch und weit bringt Sicherheit.
Ein Faktor könnte natürlich auch die Fans sein, denn das Ostseestadion ist mit 27.000 Zuschauern ausverkauft. Und der VfB stand zwar in der vergangenen Saison im Endspiel, hat sich aber in der ersten Runde hier bei uns im Norden unglaublich schwer getan. In Braunschweig stand es nach 120 Minuten 4:4 und dann danach brauchte es, Achtung aufpassen, 20 Elfmeter, ehe der knappe Sieg im Elfmeterschießen feststand. Also mein Gefühl sagt mir, da könnte was gehen für den FC Hansa auch, weil die Rostocker im Training Elfmeter geübt haben.
Und was gehen gilt das auch für die beiden Fünftligisten Hemelingen und Lüneburg?
Ja, glaube ich eher nicht. Hemelingen aus der Bremenliga empfängt Hannover 96 vor rund 12.000 Zuschauern im Weserstadion. Also großer Platz und große Kulisse für die Amateure. Und obwohl 96 ja angenockt ist nach 2 Zweitliga-Niederlagen, glaube ich nicht an einen Außenseitersieg. Ähnlich ist es im Spiel des Lüneburger SK Hansa gegen Werder Bremen. Werder fehlen zwar insgesamt 8 Spieler, aber am Ende, glaube ich zumindest, ist der Klassenunterschied zu groß.
Und wie sieht's für die übrigen Nordclubs aus?
Ja, insgesamt sind ja 14 Vereine aus dem Norden in der ersten Pokalrunde dabei und ein paar treten bei absoluten Traditionsclubs an. Holstein Kiel zum Beispiel spielt beim zwangsabgestiegenen Regionalligisten TSV 1860 in München und St. Pauli muss beim sehr ambitionierten Drittligaclub Rot-Weiß Essen ran. Das könnten knappe Spiele vor großen Kulissen werden. Die zwei Nordvereine mit den prominentesten Gegnern müssen übrigens noch ein wenig länger warten. Der Hamburg-Eimsbüttler Ballspielclub, besser bekannt als HEBC, hat erst übernächste Woche Borussia Dortmund zu Gast und der VfL Osnabrück erwartet einen Tag später Bayern München. Warum? Der BVB und die Bayern spielen morgen Abend um den Supercup.
Ja, danke Jörg. Und die erste Partie im DFB-Pokal heute Abend 20:45 Hansa Rostock gegen den VfB Stuttgart. Die könnt ihr auch im Free-TV sehen, denn das ZDF überträgt live.
Na, da drücken wir Rostock mal die Daumen. Das war das NDR 2 Update mit Eva.
NDR 2 Update. Täglich um 12 und 17 Uhr.